Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Schönen guten Abend. Affäre um G20, Umgang mit Journalisten. Hat die Polizei Beweise gelöscht?
Datenjournalismus galore, wenn Zensuren Schlagzeilen machen.
Auf den Kontext kommt es an, wie X-Minutes seine Nutzer mit der passenden Geschichte in der passenden Situation versorgen möchte.
Netflix erhöht seine Preise nicht nur für Neukunden.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Stefan Plöchinger, dem noch Chefredakteur von süddeutsche.de. Gestern kam es raus, Plöchinger wird Anfang des kommenden Jahres einen neuen Job in Hamburg antreten. Als Leiter der Produktentwicklung der Spiegel-Gruppe. Seinen überraschenden Wechsel vom Journalismus auf die sogenannte kaufmännische Seite kommentierte Stefan Plöchinger gestern auf Facebook so, Zitat: Der Schritt in diese Richtung mag für einen Chefredakteur ungewöhnlich wirken, aber erstens nicht in Zeiten der digitalen Disruption, die einem ja eh die Beschäftigung mit wirtschaftlichen Perspektiven für seine Branche abverlangt. Zweitens fühle ich mich mit 41 noch jung genug, um andere Seiten an mir zu entdecken, wobei ich drittens glaube, dass journalistische Produkte eben von beiden Seiten zusammen gedacht und gemacht werden müssen. Beides im Sinne der Leser zusammenzubringen, macht für mich gute Produktentwicklung aus und deshalb sind es gar nicht so sehr zwei Seiten.
Die zweite Meinung
kommt heute von der zweiten Seite von Herrn Pähler.
Ja, oder der ersten, wer weiß. Auf jeden Fall sagt die eine Seite, herzlichen Glückwunsch an den Spiegel, der, wie ich finde, mit dieser Wahl eine kluge und vorausschauende Personalentscheidung getroffen hat. Stefan Plöchinger, der hat auch als Chefredakteur von süddeutsche.de irgendwie verschiedenst schon bewiesen, dass er beide Seiten, den digitalen Journalismus und dessen Vermarktung, zusammendenken und auch erfolgreich vorantreiben kann. Aber soll man jetzt Stefan Plöchinger selbst auch gratulieren? Also okay, Plöchinger weiß, worauf er sich einlässt. Er hat ja auch schon mal beim Spiegel gearbeitet. Aber weiß er wirklich, worauf er sich einlässt? In den letzten Jahren, da ist er schließlich so mancher, der sich vorgenommen hatte, den Spiegel zu modernisieren und in eine erfolgreiche digitale Zukunft zu führen, gescheitert. Wolfgang Büchner und Florian Harms, sie lassen grüßen. Aber wahrscheinlich ist es genau das, was Stefan Plöchinger auszeichnet. Obwohl er genau weiß, auf welche immense Herausforderungen und mögliche Widerstände innerhalb des Spiegels er sich einlässt, nimmt er die Herausforderung an, weil er davon überzeugt ist, dass es auch in der digitalen Welt einen publizistisch und wirtschaftlich erfolgreichen Journalismus geben kann. Das beeindruckt mich und deshalb sage ich am Ende doch, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, lieber Stefan Plöchinger.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das updatende Medienmagazin hier bei Deutschlandfunk Nova. Und erstmal haben wir mein Mikrofon geupdatet. Danke für eure Zuschriften über Facebook und über Twitter. Wir haben einfach mal hier den Regler ausgetauscht. Aber damit kann ich dir jetzt die Bühne bereiten, Herr Pähler, und sagen, sag doch jetzt endlich den Satz, den du schon lange mal wieder sagen wolltest.
Ich wollte ihn nämlich so gerne wieder mal sagen. Dieser Satz lautet, wir bleiben für euch dran. Und ihr wisst, dass dieser Satz ist für uns keine Floskel, sondern wir bleiben wirklich dran, wenn wir euch das versprechen. Ja. Wie zum Beispiel auch in diesem Fall. Und da geht es heute um die Zulassung, also die Akkreditierung von Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg ja in diesem Sommer.
Das war ein Skandal. Danach mussten wir ganz intensiv über die Pressefreiheit reden, beziehungsweise über das, was von ihr übrig blieb. Nach dem G20 sahen die viele angezählt. Regierungssprecher Steffen Seibert musste sich rechtfertigen, warum 32 Journalisten bei dem Gipfel nachträglich die Akkreditierung entzogen bekommen haben.
Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung überwacht das Bundeskriminalamt offenbar seit Jahren Journalisten bei Gipfeltreffen. Und bei uns in der Sendung, da regte sich der Strafrechtler Udo Vetter genau darüber auf.
Das Interessante daran ist, dass sich kein bundesdeutscher Journalist, auch die von ARD und ZDF, jemals erinnern könnten, dass sie über eine Überwachung auf Gipfeln informiert worden wären. Ich glaube eher, das ist möglicherweise der eigentliche Hintergrund und vielleicht auch eher der fast schon auch der juristische und politische Skandal, dass sich nunmehr herausstellt, dass Journalisten, die akkreditiert sind, auf derartigen Gipfelveranstaltungen und womöglich auch woanders tatsächlich beschattet werden. Das ist ja eine Katastrophe für die Pressefreiheit, wenn das Bundeskriminalamt oder das Bundespresseamt für sich in Anspruch nimmt, Journalisten, denen es denn die Tätigkeit auf einem Gipfel zum Beispiel gestattet hat, noch verdeckt zu kontrollieren. Das sind Methoden, die, meine ich, besser in andere Staaten gehören, aber nicht in unseren Rechtsstaat.
Vermutlich wird sich Udo Vetter ähnlich aufregen, wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung in dieser Woche anschauen. Da kam nämlich raus, die Polizei soll in diesem Zusammenhang Beweise verschwinden haben lassen. Daniel, was war da denn los?
Ja, also wir haben jetzt erfahren, dass LKA Berlin löscht noch vor einer Überprüfung Datensätze, die einen Fotografen belasteten, aber offenbar falsch waren. Ganz offiziell räumt die Bundesregierung inzwischen ein, 4 Journalisten zu Unrecht die G20-Akkreditierung entzogen zu haben.
Die Kollegen des ARD-Hauptstadtstudios, die haben nämlich recherchiert und dabei erfahren wir, dass die 28 anderen Journalisten vermutlich zum großen Teil auch zu Unrecht bei ihrer Arbeit behindert wurden. Die ARD-Kollegen, die überprüfen 12 Fälle und dabei fanden sie heraus, dass die gravierenden Vorwürfe, die gegen diese Journalisten erhoben wurden, wie besonders schwerer Landfriedensbruch oder auch Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, falsch sind. Und was die ARD-Kollegen wundert, die angekündigte Entschuldigung der Regierung, die lässt weiter auf sich warten.
Hat sich denn was jetzt in der Praxis geändert?
Nö. Seit dem G20-Gipfel habe das BKA indes mehrmals erneut Journalisten von Veranstaltungen ferngehalten. Von unserer Arbeit wurden wir heute übrigens nicht behindert. Daniel, du bist hier durch den Sturm, du sendest in Hamburg, aber jetzt ist, glaube ich, alles gut.
Ja, der Sturm Xavier war so ein bisschen im BKA-Manier unterwegs. Aber ich habe es geschafft, unser Gast hat es auch geschafft, Marco Maas. Wir sprechen heute Abend mit ihm über seine Arbeit als Datenjournalist. Marco, schön, dass du bei uns bist.
Moin, moin.
Ach ja, bevor wir was tun, du bist ja auch hier in Hamburg zu Hause. Mhm. Wie denkst du an das G20-Wochenende und das, was da inzwischen auch über die Probleme gegenüber den Kollegen bekannt geworden ist, nach?
Ich glaube, ich habe da die typische Anwohnermeinung, dass ich es wirklich absurd finde, so eine Veranstaltung in Hamburg stattfinden zu lassen, weil es war in der Zeit faktisch nicht möglich zu schlafen, weil ständig die ganze Nacht über die Hubschrauber rotierten und dann ständig irgendwelche Straßen gesperrt waren. Also an normales Durchkommen war nicht zu denken und davon, ich glaube, Olaf Scholz hat ja gesagt, dass die Bürger das fast nicht merken werden, dass dieser Kongress, da hätte ich es fast gesagt, stattfindet. Das war ganz weit weg. Also das Schönste vom Kongress war die Fahrraddemo, die wir am irgendeinem Freitag bin ich da mitgefahren, wo 10.000 Radfahrer dann im Endeffekt Critical Mass durch Hamburg durchgemacht haben. Inhaltlich, journalistisch natürlich echt mal wieder übel. Aber hat es einer von uns anders erwartet?
Vermutlich nicht. Das jedenfalls, glaube ich, haben wir gemeinsam mit unserem Gast, mit Marco Maas. Mit ihm reden wir heute über Datenjournalismus. Das ist sein großes Thema. Und heute Abend ist auch unser Thema hier in dieser einen Stunde. Was mit Medien? Das perfekt positionierte, datengetriebene Medienmagazin.
Mehr Sensoren, mehr Daten. Ich glaube, das ist das Lebensmotto von Marco Maas, einem der ersten Datenjournalisten in Deutschland. So kann man es zumindest in seinen Biografien auch im Netz mitlesen.
Echt? Schreibe ich davon, dass ich einer der ersten bin? Das glaube ich nicht.
Aber ich weiß nicht, auf irgendeiner Konferenzseite hat sich das mal jemand ausgedacht. Warum das den Journalismus besser machen kann, das verrät er uns, denn wir reden mit dir genau darüber.
Erstmal aber, da müssen wir über deine Wohnung reden, Marco. Mhm. In der hast du deutlich mehr als 100 Sensoren. Alle sind natürlich vernetzt miteinander und mit dem Internet verbunden. Was du da lebst, das klingt eigentlich wie so ein Nerdtraum. Aber wird, kann man, glaube ich, schon behaupten, die Zukunft von uns normalen Menschen sein. Aber ganz konkret, also wie viele Sensoren genau hast du und was machen die?
Also, ich bin jetzt bei ungefähr 150 smarten Geräten, von denen ich den Datenstrom abgreife und versuche zu verstehen, was da an Daten rein und raus geht. Was habe ich alles? Also, ich habe in jedem Raum so eine smarte Box. Ich habe überall Bewegungsmelder.
Was ist eine smarte Box?
Sowas wie diese Sonos, Apple, Alexa, was auch immer du dir da vorstellst. Also die Boxen, die das abspielen, was über einen Stream kommt oder was von deinem lokalen Gerät kommt und neuerdings auch mit denen du reden kannst. Dann habe ich Bewegungsmelder, CO2-Sensoren, Helligkeitssensoren, smarte Lampen natürlich. Eine der Sachen, die immer für Entzücken sorgt, ist meine Bettunterlage, die das Schlafverhalten von zwei Personen untereinander tracken kann und jeweils, ich glaube, 150 Einzelsensoren hat und so Dinge messen kann wie, ist man im Tiefschlaf, ist man im Leichtschlaf, finden gerade Bewegungen statt, liegt eine Person im Bett, liegen zwei Personen im Bett und man kann damit so total praktische Dinge machen wie, wenn zwei Personen nach 23 Uhr im Bett liegen, dann mache überall die Steckdosen, die natürlich bei mir auch alle smart sind, aus, die nicht gebraucht werden, mach das Licht aus, schließ die Tür zu, mach die Heizung aus und guck, ob irgendwelche Fenster offen sind oder so.
Schmeißt und die Person neben dir aus dem Bett raus.
Und wenn man morgens um 7 dann aufsteht oder nachts mal raus muss, dann wird man nicht mit der vollen Breitseite Licht geweckt, sondern nur mit einem schmalen Lichtstreifen, der einem den Weg wie im Flugzeug zu der Toilette dann führt, sodass man da irgendwie sanft in den Tag starten kann.
Jetzt liefern all diese Sensoren, diese 150 plus Sensoren, ja noch viel, viel, viel mehr Daten. Mhm. Wie, so sag ich mal, organisierst du die und was machst du dann damit? Also Also abgesehen davon, dass man etwas sanfter quasi morgens sozusagen geweckt wird.
Also das ganze Ding fing mal an mit drei Lampen, die ich aus einer Konkursmasse gekauft habe, die smart waren, die ich mit dem Handy bedienen konnte. Und,
so habe ich auch angefangen, aber ich habe immer noch nicht 150 Sensoren.
Aber diese drei, da war es so, ich habe damit rumgespielt und habe zuerst gar nicht verstanden, dass da jede Menge Daten fließen und dass man dadurch auch interessante Informationen rauskriegen kann. Ich habe dann noch ein paar mehr gekauft und dann war der erste Bewegungsmelder da und dann dachte ich mit den Kollegen, Mensch, was können wir denn da an Daten sammeln? Also typischerweise machst du als Datenjournalist, guckst du dir an ein Problem, guckst an, gibt es irgendwo eine Datenbank, gibt es eine andere, die du damit verschneiden kannst und versuchst daraus Erkenntnisse zu machen. Und ich bin jetzt meine eigene Datenbank.
Was hast du denn schon über dein Wohnverhalten gelernt?
Natürlich, also die offensichtlichen Sachen, wann bin ich zu Hause und wann bin ich nicht zu Hause. Also die Quote der Wohnungsnutzung ist wirklich erschreckend gering. Also man ist sehr viel weg und wenig zu Hause. Dann, wann kommt man nach Hause? Wie gut schläft man, wenn man den ganzen Tag vorher Netflix geguckt hat? Was du sehen kannst, um jetzt eine Brücke für euch für nachher zu bauen. Wenn man die ganze Nacht Netflix guckt, schläft man schlechter. Wenig überraschend.
Heute Nacht wirst du noch schlechter schlafen. Die Preise werden teurer.
Oha. Aber das
gucken wir uns nachher mal an.
Und tatsächlich aber auch sowas, in welchen Räumen hält man sich denn auf? Also ich habe so eine Heatmap von meiner Wohnung mal gemacht, wo man gucken kann, welche sind die Räume, wo ich gerne bin oder wo
was
dann...
Was sind die Top 3 Locations?
Top Locations tatsächlich das Bett,
ja.
Einfach aufgrund der Zeit. Dann die Küche und dann ist es das Wohnzimmer, also nicht das Badezimmer.
Ach.
Und nicht der Schreibtisch, interessanterweise. Wobei sich da auch Dinge verschieben. Des Weiteren kann man so Dinge sehen, mit welchen Geräten surfe ich durchs Netz. Also das hat sich bei mir in den letzten 3 Jahren radikal geändert. Früher war es so, ich habe abends immer noch mein Notebook aufgeklappt und habe da noch irgendwie rumgearbeitet, irgendwas gemacht und so. Inzwischen bin ich komplett auf mobile Geräte. Zwischendrin hatte ich mein iPad, benutze ich gar nicht mehr. Inzwischen habe ich nur so eins von diesen großen Telefonen, die für das meiste ausreichen.
Jetzt möchte ich aber schon nochmal nachfragen, jetzt hast du sozusagen ja dann die ganzen Erkenntnisse, aber was leitest du daraus ab? Also wenn deine Daten dir jetzt sagen, im Badezimmer bist du eigentlich relativ wenig, gehst du ja nicht hin und sagst, das vermiete ich jetzt mal unter, weil ich brauche das eigentlich nicht. Also was ist sozusagen ein Transfer ins reale Leben?
Naja, für mich ist dann nicht die Frage, wie nutze ich den Kram, sondern was können potenziell Unternehmen oder Dienstleister mit den Daten, die sie über uns erheben können, und das werden zukünftig immer mehr sein, machen? Und dann stelle ich die Frage nach der Privatsphäre. Also soll es so sein, dass der Anbieter meiner smarten Bettunterlage nachvollziehen kann, wann ich Sex hatte und wie viel und wie intensiv mit den Ausprägungen der Wellen und so weiter? Oder will ich das vielleicht nicht? Und wenn ich das nicht will, was wären Wege, wie ich das verhindern kann? Also ich glaube, dass dieses Thema Internet der Dinge auf uns zukommt, genau wie du das auch gerade sagtest. Das ist unabwendbar, aber ich glaube, was wir machen können als Journalisten, ist hier mitgestalten, wie es denn aussehen könnte und vielleicht die bösen Fragen stellen, die ein Hardwareunternehmen, was jetzt erstmal spannend findet, ich habe eine neue Hardware, ich habe eine Tasse, da kann man ablesen, wie viel Zucker ist im Getränk drin. Aber was sind die gesellschaftlichen Implikationen? Ein Beispiel, wenn ich darf. Ein Beispiel wäre, wenn ich von unterwegs gucken kann, in welchem Raum meine Freundin ist und ob sie schon aufgestanden ist, oder anhand des CO2-Verbrauchs feststellen kann, dass mehr als eine Person gerade zu Hause ist und eigentlich ich nicht erwarte, dass mehr als eine drin ist, aber dann 2,6 Personen da sind. Das ist so ein Beispiel, was mal passiert ist. Und dann rufe ich sie an und frage, was ist denn da los? Wie kann es sein, dass da hier so viel CO2 verbraucht wird? Und sie sagt, ja, ich gebe gerade Klavierunterricht. Das ist interessant für mich zum Datenerheben, aber es ist eigentlich hochbedenklich, wenn es darum geht, dass du in einem Haushalt eine Person hast, die Herr über alle Daten ist und mit diesem Wissen natürlich sehr viel mehr machen kann als der Rest.
Spannend ist überhaupt, über den CO2-Verbrauch dann am Ende festzustellen. Das ist echt interessant, wenn man sich mal jetzt anguckt. Das ist ja erstmal jetzt schon die sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Fassung. Wenn du jetzt aber mal anschaust, was sind denn so gerade die Techniken, die am meisten Einzug halten und die dich am meisten faszinieren? Also ich musste da zum Beispiel jetzt an die neue Generation der Alexa-Produktreihe denken. Vor allen Dingen, dass das Telefonieren komplett verändert wird. Also
richtig.
Dass ich jetzt auf einmal schon jetzt auch von einem Smart-Lautsprecher zum anderen sagen kann, Alexa, ruf Mama an, wenn die auch ein Alexa zu Hause stehen hat.
Oder auf ihrem Handy installiert hat.
Hat die App, ne? Oder in ein paar Monaten geht es auch komplett ins Telefonnetz, zumindest erstmal in den USA. Ich weiß, kommt bestimmt auch irgendwann nach Deutschland.
Ich glaube, ich habe das schon bei mir. Vielleicht, also.
Und also bin ich, also ist das, was das, finde ich faszinierend. Was fasziniert dich da gerade?
Naja, ich finde den Weg, ich glaube, da reden wir nachher auch noch so ein bisschen drüber, den wir jetzt gerade beobachten, weg vom Display hin zur Umgebung. Also, dass wir nicht mehr unser Mobiltelefon oder rausnehmen müssen oder den Rechner aufklappen müssen, sondern dass Services in die Umgebung verschwinden und die Umgebung wird smart, wobei dieses smart sehr in sehr großen Anführungsstrichen zu verstehen ist. Und damit ändert sich ja komplett nochmal das Internet, so wie wir es wahrnehmen, weil es wirklich noch omnipräsenter wird als nur über WLAN, sondern ich muss noch nicht mal ein Gerät anfassen, antippen, um etwa eine Information zu kriegen, einen Service zu buchen, mir eine Pizza zu bestellen, ein Taxi zu holen und so. Und jetzt, da wir hier in einem Journalistenkreis reden, das heißt für mich als Journalist auch, dass sich da unglaublich viel ändert, dass ich als Journalist auf ganz andere Sachen reagieren muss und die reine Push-Notification, die jetzt vielleicht auf dem Handy das ist, wo ich die Aufmerksamkeit meiner Nutzer rüberkriege, muss ich komplett neu denken.
Was mit Medien? Das vernetzte Medienmagazin.
Marco Maas ist weiter bei uns. Er gehört zu denen, die, glaube ich, ganz früh beim Datenjournalismus dabei waren. Und er hat in den vergangenen 7 Jahren mehr als 100 datenjournalistische Projekte für ARD, ZDF, die Süddeutsche Zeitung, für Greenpeace und andere umgesetzt. Und dazu auch eine eigene Firma, die Open Data City, mitgegründet.
Marco, ich sag mal Herr Dr. Maas, wie geht's denn dem Datenjournalismus in Deutschland?
Ach, das ist, er muss sehr auf sich aufpassen, dass er nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.
Warum?
Weil momentan wird der Datenjournalismus immer dann ausgepackt, wenn Wahlen sind. Mhm. Und dann sehen wir alle 2 oder 4 Jahre, je nachdem, welche Wahlen wir uns angucken, dass datenjournalistische Teams versuchen, alles auszupacken, was es da gibt. Und mittendrin haben wir gefühlt die Standards, die wir schon kennen. Das ist gut, dass wir jetzt den Pfad der Daten mit in den Journalismus mit reingebracht haben. Aber was ich vermisse, sind wirklich neue Formate. Also es ist, wir haben jetzt Karte mit Punkten, wir haben irgendwelche Liniencharts, dann haben wir irgendwas Hübsches mit so einem Visualisierungsframework, das heißt D3, und es fliegen irgendwelche Bubbles rum und so. Aber im Grunde genommen fehlt mir das Neue und es fehlt mir immer noch das wirklich vernetzte Arbeiten. Das findet in ausgewählten Redaktionen statt. Ansonsten ist es aber immer noch ein sehr, sehr kleines Feld. Also
woran liegt das? Ist das, weil es auch halt einfach aufwendig ist?
Ja, es kostet Geld und ich glaube, das ist tatsächlich schon das Problem. Wenn ich einen Journalisten dafür bezahlen kann, als Pauschalisten bei einigen Medien für 120 Euro am Tag, dass er mir eine Seite vollschreibt, und man dazu jetzt einen Grafiker, einen Programmierer und einen Projektleiter für ein datenjournalistisches Projekt nimmt, wo, was weiß ich, 10 Tage Aufwand hinterstecken, dann ist das einfach mal eine ganz andere Kostenstelle, weil ich ja auch einen Entwickler nicht so schlecht bezahlen kann wie einen normalen Journalisten typischerweise. Und das ist etwas, was in den Verlagen und Redaktionen zwar langsam ankommt, aber die Bereitschaft oder die Kostenstellen, die dafür dann geschaffen werden müssen, sind einfach auf weiter Flur immer noch nicht da. Es gibt Datenredaktionen in einigen großen Häusern, aber die ganzen Freelancer, die brauchen ja auch Entwicklerunterstützung, die können sie sich aber nicht leisten, weil sie nur Journalistengehälter verhandelt kriegen oder Journalisten Pauschalen. Das ist traurig eigentlich.
Gibt es da Länder, die schon weiter sind als wir?
Naja, USA, England natürlich. Ansonsten ist das aber ein Phänomen, was ich auch in der Breite so ein bisschen beobachte, weil mit dem Niedergang des Journalismus immer weniger Erlöse sitzt das Geld auch nicht mehr locker. Das heißt, wir haben hier echt ein Problem. Auf der anderen Seite kann jeder total viel Geld mit Datenjournalismus verdienen, wenn er nicht mehr Journalismus da macht, sondern Datenanalyse und irgendwas auf einer anderen Ecke. Das heißt, man sollte das Baby einfach umbenennen und vielleicht sagen, wir müssen unsere Einstellung zum Thema Journalismus überdenken und sagen, vielleicht kann es auch sein, dass eine große DAX 50 Firma Datenjournalismus macht, weil der Journalismus den Datenjournalismus nicht bezahlt.
Ist das tatsächlich deine doch etwas pessimistische Zukunftsvision oder wie sieht die aus, deine Vision vom Datenjournalismus?
Naja, ich glaube, wir müssen ein bisschen uns davon trennen, dass wir nur auf einem Bildschirm Geschichten erzählen. Also ich glaube, dass wir unglaubliche Chancen haben. Ich weiß nicht, hattet ihr ihn schon mal da? Jakob Vicari, der...
Er hat sein aktuelles Kühe-Projekt.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Kühe, die er da macht, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Das ist für den normalen Menschen, es ist eine Geschichte, die erzählt wird, die hat eine Storyline, aber sie ist 100% datenbasiert. Man kann sich über Luftmessnetze Daten besorgen. Man kann, ich hatte mal so eine Idee einer Sensorbox, einer Reporterbox, die du hinstellst mit 20 Sensoren, wo du noch per USB was anderes anstöpseln kannst und dann arbeitest du mit deiner Leserschaft, Nutzerschaft zusammen und guckst dir an, was weiß ich, wird die 30er-Zone wirklich immer viel zu schnell befahren und dann habe ich ein lokales Thema, was ich damit machen kann. Die Hardware ist kein Thema mehr, aber wir sind immer noch, kleben immer noch an diesem Bildschirm und wenn man sich die Nutzungszahlen anguckt, auch das, nächstes tolles Themenfeld für den Journalismus, verstehen, was machen die Nutzer da eigentlich? Diesen Bildschirm, den wir als Journalisten jeden Tag vollschreiben, den haben immer weniger Leute vor sich, weil die haben ein Mobiltelefon. Das heißt, ich muss eigentlich meine Redaktion auch in die Richtung umstellen.
Das ist übrigens etwas, was ich gerade in Workshops auch immer wieder richtig derzeit predige, egal welches Thema, dass zum Beispiel ganz viele andere Gattungen, sei es jetzt Radio, Fernsehen, aber vor allen Dingen auch Print, die Kollegen haben es alle schon gelehrt, dass sich ihr Job verändert, dass es da eine große Umwälzung gibt. Und die haben das einfach drauf, jetzt nach Jahren, wo das immer der Medienwandel gepredigt wird. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die Online-Kollegen haben das noch nicht so ganz mitbekommen. Die machen ja auch schon zum Teil mittlerweile 10 oder vielleicht gar 20 Jahre ihren Job.
Ja.
Und kennen immer noch den guten alten Netscape-Navigator, so wie man surft. Aber in Wirklichkeit steigt die Party bei den Nutzern ja mittlerweile auf dem Smartphone.
Also ich habe noch HTML mit Spitzenklammern selbst geschrieben
ja.
und so. Und dann verstehst du zwar, wie so ein System funktioniert und du warst ganz lange ganz weit vorne, weil du allen anderen gezeigt hast, pass mal auf, das ist eine spitze Klammer. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei, weil wir sind einfach mal technologisch jetzt auf der nächsten Stufe.
Und das ist, glaube ich, auch ein Märchen, wenn man sagt, das Smartphone wird wichtiger. Es ist schon wichtiger, wenn man zum Beispiel anguckt, USA, vergangenes Weihnachten. Geschäft. Letztes Quartal haben die erstmals im E-Commerce-Bereich mehr über Smartphone als über Desktop verkauft.
Naja, und jetzt mache ich noch einen weiter. Jetzt sage ich, eigentlich müssen wir schon uns darüber Gedanken machen, was kommt nach dem Smartphone, weil wenn du dir die Verkaufszahlen von dem Alexa-Kram anguckst, die gehen ja auch steil. Ich weiß nicht, ob jetzt Alexa der heiße Schrei ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, das wir als Journalisten, glaube ich, noch überhaupt nicht auf dem Zettel haben.
Was kann man denn aber tatsächlich tun, um auch irgendwie diesen Zettel der Journalisten ein bisschen mehr zu beschreiben mit datenjournalistischem Verständnis und auch Faszination letztendlich für das Thema?
Ich glaube, man muss es erfahren. Also ich habe neulich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender im Direktorium einen Workshop gegeben. Ich darf jetzt nicht sagen, welcher das war, aber den Direktor.
Also hier ist auch öffentlich-rechtlich, du kannst gerne das sagen, da haben wir kein Problem.
Ja, nee. und denen habe ich gesagt, dass sie sich einfach mal einmal in der Woche eine Stunde Zeit nehmen sollen und mit Nutzern reden und vielleicht mal Nutzer beobachten und so. Weil ich beobachte auch das, auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Die haben ihre festen Rechner mit fester Tastatur und irgendwie einem Desktop unter den Tisch und die ganze Welt da draußen arbeitet nicht mehr mit Desktops und man hat kein Festnetztelefon mehr, was neben dem Schreibtisch steht, sondern man arbeitet mobil über irgendwelche Messenger. Ich habe jetzt das erste Mal bei einem öffentlich-rechtlichen größeren Projekt erlebt, dass Slack mit eingesetzt wurde und ich musste, also das ist so ein Chat-Tool zum Arbeiten und die Leute brauchten echt intensivste Schulungen und das ist in einem Bereich, wo ich sage, wir müssen eigentlich an der Speerspitze der Digitalisierung stehen, darf es nicht sein, dass ich nicht das Tool, was gerade alle hypen, kenne und denke, das ist ja wie WhatsApp oder so, nur schlechter.
Wie bist du eigentlich Datenjournalist geworden? Du hast ja erstmal auch einen anständigen Journalismus
gemacht. Genau. Ne? Ich habe in der Lokalredaktion angefangen zu arbeiten, da war ich 15 und habe nebenbei noch in der Bibliothek gearbeitet und habe Senioren Internetkurse gegeben und habe Senioren beigebracht, wenn sie die Maus nach vorne schieben, geht der Zeiger auf dem Bildschirm nach oben und AOL muss man hier doppelt anklicken, um dann ins Internet zu kommen. Und habe auch gleichzeitig für die Veranstaltung aufgebaut. Darüber bin ich mal an eine Veranstaltung gekommen vom NDR. Die habe ich aufgebaut für die Bibliothek und habe gleichzeitig für die Zeitung darüber geschrieben. Und da war Walter Mörs einer der Gäste und dem waren die Schnürsenkel gerissen. Und dann habe ich auf den Sonntag Schnürsenkel besorgt und dafür habe ich dem leitenden Redakteur vom Mikado, das ist hier, früher hieß es Kinderfunk, habe ich dann ein Praktikum aus den Rippen geleiert und so war ich dann einer der ersten Onliner, also erstmal habe ich das Praktikum gemacht und habe in meiner Bewerbung schon reingeschrieben, dass ich gerne zu den Onlinern will und dann sagte die Dame von der Aus- und Fortbildung, online sind Sie sicher? Also Fernsehen hier ganz oben, Radio ein bisschen drunter, dann kommen die Printler und dann irgendwie warten wir nochmal 3 Stockwerke und dann kommen die Onliner. Aber ich wollte dahin und damals war es hier nur ein Sekretariat Und ich bin dann aber voll in diese New Economy Blase mit reingekommen und hatte die große Chance, dadurch, dass ich sowohl Technologie verstehe als auch Journalismus gemacht habe, immer an der Schnittstelle zwischen beiden zu sein. Und habe dann den Programmierern gesagt, was die Journalisten eigentlich wollen und umgekehrt auch, was mit dem Button gemeint ist und wie man den besser machen kann. Und dann hatte ich irgendwann das Thema Wahlen auf dem Zettel und habe über Jahre lang fast nichts anderes gemacht, als mit Bundeswahlleitern, Forschungsinstituten, Infratest, DIMAP und so weiter zu reden und mit externen Agenturen zu versuchen, eine Software zu entwickeln, dass, wenn ich um 17.59 Uhr 59 59 doppelklicke, dass dann die Balken im Fernsehen kommen.
Gab es irgendwann mal so einen entscheidenden Moment, wo du dann entschieden hast, nein, ich konzentriere mich jetzt möglichst auch auf dieses Internet der Dinge? War das irgendwo so ein Aha-Erlebnis, wo du sagtest, oh, das ist wirklich groß, das kommt auf uns zu?
Oder
war
das einfach so ein subtiles Bauchgefühl? Also erstmal, das Thema Online war mir relativ früh klar. Das Thema Daten war auch relativ klar festzumachen auf einer Konferenz, wo es um das Thema Datenjournalismus, das Baby hieß dann so und war neu. Das war im Jahr 2009, als wir auch die Firma Open Data City gegründet haben. Es war auf einem Schiff in Amsterdam bei einer Grachtenfahrt. Und das Thema Internet der Dinge war tatsächlich, als ich festgestellt hatte, als ich die ersten 40 Geräte hatte, dass da irgendwas passiert. Und dass es größer ist und viele Leute das nicht verstehen. Und wenn man dann mal nach den Zeichen liest, dann liest man, dass Samsung da voll einsteigt, dass Panasonic, Toshiba und wie sie nicht alle heißen, alle sagen, in 3-4 Jahren hat alles irgendwie einen Sensor. Und bislang wird im Journalismus ja immer nur von dem Kühlschrank, der die Milch nachbestellen kann, erzählt. Aber diese ganzen Implikationen auf Privatsphäre und was das mit unserer Gesellschaft macht, mit allem eigentlich, sehe ich noch nicht so wirklich behandelt. Und das war so ungefähr vor 2 Jahren, 3 Jahren, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren habe ich mich da gesagt, okay, das muss es sein.
Wenn jetzt ich sage oder vielleicht auch andere, die sich dafür interessieren, okay, den Umweg über den Aushilfsjob in der Bibliothek, den spare ich mir, aber ich möchte trotzdem Datenjournalist werden. Wie stelle ich das an? Wie mache ich das?
Also am besten versucht man sich eines bei irgendeinem dieser Datenteams zu melden und Praktikum zu kriegen. Dafür sollte man aber schon, wenn man dem Team nicht auf den Nerven rumstehen will, vielleicht ein bisschen Programmieren beibringen, ein bisschen Visualisierungsgeschichten, ein bisschen JavaScript. Ich selbst bin so alt, dass ich meine ganzen Programmierkenntnisse alle schon wieder vergessen habe, weil ich den lieben langen Tag eigentlich nur noch in Meetings rumsitze und mit Leuten rede und mir Dinge ausdenke. Aber würde ich jetzt noch einmal neu anfangen, wäre definitiv eine Konzentration auf das Thema entwickeln etwas. Wobei es nicht heißt, dass ein Datenjournalist zwangsläufig programmieren können muss, aber er muss dieselbe Sprache sprechen können.
Was mit Medien? Das kontextbasierte Medienmagazin.
Und in diesem Kontext, da möchten wir euch jetzt X Minutes vorstellen.
Du lachst hier. Ich finde super, dass ihr da mit Wortspielen und so.
Ja, gefällt dafür mir. Sind
das wir. Nehmen wir alles sehr ernst.
Wenn wir keinen Content besprechen. Haben, machen wir Wortspiele. Aber jetzt lass uns tatsächlich über eines deiner neuen Medienprojekte sprechen. Marco Maas ist weiter unser Gast heute. Und dieses Medienprojekt heißt X Minutes. Und da soll der Nutzer je nach Zeit und Ort und auch weiteren Faktoren genau die Nachrichten ausgespielt bekommen, die in exakt eben diesem Moment sozusagen interessant für ihn sind.
Als ihr das so ein bisschen vorgestellt habt, haben schon Tagesschau, Spiegel Online gesagt, ja, hier unsere Inhalte können damit benutzt werden. Marco, der Herr Päder, der hat sehr viel Geld noch aus seinem Erbe zu investieren. Wie pitchst du dein Projekt, damit er ein bisschen was locker macht?
Also die Idee ist die folgende, wir haben ein Problem. Derzeit werden wir mit Nachrichten überrollt an allen Ecken und Enden. Du liest die Meldung vom Wetter heute an 3 Stellen gleichzeitig und du hast nie wirklich die Information, die dich voranbringt, wo ein System, die Umwelt weiß, was hast du schon gelesen, was interessiert dich, was weißt du mehr? Wir haben immer nur Medienhäuser, die selbst vielleicht ein bisschen was von dir wissen, aber niemanden, der das so ein bisschen übergreifend macht. Was wir bauen wollen, ist eine Plattform, die verschiedene Medieninhalte semantisch analysiert, auf die Länge analysiert, strukturell analysiert. Welche Themen sind da drin? Ist es eine neue Nachricht? Ist es eine Nachricht, die älter ist? Ist es eine Nachricht, die vielleicht auf einer DPA-Meldung basiert oder die länger ist? Und die versuchen wir in die Momente deines Lebens reinzutakten, wo du potenziell Zeit hast, dich mit Medien zu beschäftigen.
Jetzt ist es aber natürlich doch nicht so einfach, genau immer passend den korrekten Kontext eines Nutzers zu erfahren. Wie funktioniert das? Also wo sind da auch vielleicht Schwierigkeiten?
Also wir fangen an, oder nicht wir fangen an, sondern wir machen die Analyse hauptsächlich basierend auf dem Smartphone, was ich jetzt hier in der Hand habe. Bei dem haben wir typischerweise so 14, 15 Sensoren, die da drin sind. Derzeit benutzen wir davon das WLAN. Also hast du ein WLAN an? Welches WLAN ist es? Ist es das WLAN, was du immer zu Hause hast oder das bei der Arbeit? Die Bewegung, also geht jemand zu Fuß oder fährt jemand Fahrrad? Das sind spezifische Bewegungsabläufe. Bewegst du dich so schnell, dass du nicht in einem Fahrrad unterwegs bist, sondern in einem Auto unterwegs sein musst? Und dann sowas wie Helligkeit des Tages könnten wir theoretisch auch mit rausnehmen, nehmen wir noch nicht. Und darüber versuchen wir jetzt relativ einfache Kontexte zu identifizieren. Also das Einfachste ist zum Beispiel, ein Telefon liegt in der Zeit zwischen 11 Uhr abends und 7 Uhr morgens still und wird jetzt das erste Mal bewegt. Das heißt, wir können davon ausgehen, ein Mensch steht auf. Und dann wissen wir, typischerweise ist ein Mensch vielleicht eine halbe Stunde zu Hause unterwegs und die erste Information, die er jetzt braucht, ist Wetter, Verkehr und was hat Trump letzte Nacht getwittert. So, und von da aus können wir weiter vorgehen, können sagen, okay, typischerweise hast du Bewegungsphasen mittags, wo du dann zum Essen gehst und dann liegt dein Telefon aber rum. Vielleicht können wir dir dann mal was anbieten, was ist in den letzten 3 Stunden passiert, was du unbedingt wissen solltest. Und so versuchen wir X-Minutes aufzubauen, um eben aus einem Portfolio von inzwischen 35 Medienpartnern für die kurzen Abschnitte dir die richtigen Nachrichtenüberblicke zu geben.
Was zeigen so die ersten Tests mit den Nutzern?
Was interessant ist, ist, dass Leute mehr aus verschiedenen Quellen lesen. Also typischerweise müsstest du mir natürlich die Frage stellen und die Filterblase, was passiert denn da? Ich glaube, mit so einer Technologie kann man genau das Gegenteil von Filterblase erreichen, weil du ja relativ genau nachvollziehen kannst, was haben die Leute übergreifend gelesen? Haben sie jetzt nur von linken Medien, rechten Medien, Medien in der Mitte gelesen? Und ich kann dem Nutzer ja auch mal was anderes reinspielen. Also nicht das Prinzip Amazon. Ich weiß, dass du gelbe Tintenfische magst und deswegen zeige ich dir jetzt auch noch rote Tinten. Fische, sondern ich zeige dir vielleicht auch mal eine gegenteilige Meinung.
Parallel arbeitest du ja schon mit ein paar weiteren Gedanken, die du dir gemacht hast, schon am nächsten Step. Du hast schon die Ambient News ausgerufen, zumindest hast du da eine ziemlich konkrete Idee.
Ja.
Woran arbeitest du da?
Das ist, also jetzt muss ich sagen, leider hat Walt Mossberg dieselbe Idee gehabt in einer seiner letzten Kolumnen, deswegen ist der Begriff Ambient Computing schon da draußen in der Welt und davor gab es nur Ambient News, aber die Idee ist zu sagen, wir verstecken die Technologie ist nicht mehr wahrnehmbar, wir haben jetzt sowas wie Alexa, wir haben sowas wie irgendeinen smarten Badezimmerspiegel, ein Auto, was connected ist und in all diese neuen Geräte müssen Nachrichten, Medieninhalte auch ihren Weg finden. Und ich möchte mir jetzt Gedanken darüber machen in dem Projekt, dass wir herausfinden, wie kann eine Nachricht, zum Beispiel Stau auf der A7, sich auf verschiedene Nutzungsszenarien, verschiedene Geräte übersetzen. Das heißt, ein Medienhaus findet diesen Verkehr heraus, meldet das an die Wohnung oder an deinen Account und die Wohnung stellt fest, der Herr Fiene ist gerade vor dem Badezimmerspiegel, deswegen gibt es das bei ihm als Push-Notification auf dem Spiegel. Bei Herrn Pela, der liegt noch im Bett, da sorgt es dafür, dass der Wecker 10 Minuten früher gestellt wird. Also es ist überhaupt nicht mehr die Verbindung da zwischen, hier steht eine Textnachricht, sondern die Auswirkung ist auch gleich mit drin. Oder wenn das Wetter schlecht wird, pack die Gummistiefel für deine Kinder ein. Also so abstraktere Geschichten der Übersetzung wollen wir mit rumbringen, sodass deine Umgebung dich so ein bisschen assistiert.
Müsste dich dann nicht auch direkt Amazon aufkaufen, weil die dann sagen, hey, das ist doch total super, weil wenn die Gummistiefel nämlich abgelaufen sind, wie das einer deiner 150...
Bestellen wir mal eine neue. Oder wenn wir wissen, dass du ein Kind hast, was 3 ist, wo die Schuhe ja immer auch größer werden.
Ja,
ja klar. Natürlich. Also klar, also wenn jemand von Amazon zuhört, wir würden wahrscheinlich auch in Gespräche reingehen.
Das heißt aber ganz konkret, wenn wir nicht nur über Amazon reden, du suchst schon auch noch Partner, um dieses Projekt auch tatsächlich auf die Schiene zu bringen.
Also wir haben jetzt einen ersten Aufgang, machen wir mit dem schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag. Wir machen morgen einen Workshop, da haben wir 20... normale, in Anführungsstrichen, Leser, Nutzer, User der SAZ, mit denen wir in so einem Design-Thinking-Prozess mal rausfinden wollen, was sind denn so Bedürfnisse und Probleme, die ein Mensch hat, die wir dann mit so einer Art von Technologie lösen könnten, sodass wir versuchen, wirklich fokussiert zu berichten. Dann im zweiten Schritt wollen wir natürlich an die entsprechende Hardware rangehen, also Alexa und was es da nicht sonst so alles gibt. Ich finde hier an der Stelle zum Beispiel auch spannend, und das haben die meisten nicht auf dem Schirm, IKEA. Denn IKEA verkauft seit dem 1.4. auch die ersten smarten Produkte bei sich selbst, also smarte Lampen, Bewegungsmelder und irgendwas anderes. Und es ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis die einfach mal der größte Smart-Things-Händler der Welt werden. Weil alles, was man neu in der Wohnung einrichtet, kauft man bei IKEA. Und wenn in 3, 4, 5, 2, 3, 10, was auch immer Jahren der smarte Badezimmerspiegel Gückli kommt und dann 129 Euro kostet, dann möchte ich soweit sein, dass Nachrichten dort drauf ausgespielt werden können, und zwar kontextbasiert.
Herr Peller, jetzt haben wir eine Stunde richtig abgetaucht in die faszinierende Welt der Daten in Internet of Things und wie das mit dem Journalismus zusammenspielen kann in Zukunft. Was denkst du da?
Also ich ringe tatsächlich so ein Stück weit mit mir. Also ganz fasziniert war ich beim Einstieg. Also habe ich gedacht, was sozusagen an Daten möchte ich eigentlich über mich erfahren? Also habe ich schon natürlich mir das so ausgemalt, auch die Szene sozusagen, wenn ich zu Hause anrufe, weil ich da zu viel CO2-Verbrauch messe. Aber darum geht es ja nicht wirklich. Also ich glaube, was ich sehr spannend finde, Markus, dieser Aspekt tatsächlich auch, den du angesprochen hast, dass viel zu wenig auch im Journalismus über diese gesellschaftlichen Implikationen gesprochen wird. Also wir haben das jetzt auch nur gestreift, muss man, glaube ich, sogar auch noch sagen. Also da, man ist ein Stück weit fasziniert von der Technik und dann die einen haben sofort dann möglicherweise auch die, wie immer sozusagen gehörten Datenschutzbedenken, die aber vielleicht gar nicht, die kommen sehr pauschal häufig darüber, finde ich.
Das ist genau das richtige Problem, weil die meisten Leute, die dagegen sind, sind einfach nur dagegen, weil sie dagegen sind, aber nicht, weil sie es begründet haben.
Da fände ich tatsächlich spannend, also wie kriegt man diesen Knoten sozusagen eigentlich durchschlagen? Also und da mache ich mir doch tatsächlich noch so ja das eine oder andere Fragezeichen, ob das so wirklich so schnell gelingen wird und ob es nicht deswegen doch irgendwie sonst, so eine Nischenthematik bleibt.
Sonst überholt uns die Realität und dann sind wir ausgeliefert den Plattformen, die da draußen sind und die neuen Plattformen sind Amazon, Facebook, Google und wer Snapchat meinetwegen.
Lasst uns nicht über Datenschutzprobleme reden. Netflix hat seine Preise erhöht.
Oh mein Gott.
Das war aber Ende auch, glaube ich, eine lange Zeit lang geheime Daten, oder?
Das stimmt. Heute hat Kashis Blog, welches ihr über stadt-bremerhaven.de erreicht, diese Meldung rausgehauen. Nämlich User haben es festgestellt. Kashi hat es dann nachrecherchiert und da kam dann am Ende raus, ja, Netflix erhöht die Preise, sie haben es bestätigt und zwar nicht nur für Neukunden, wie das ja schon einmal seit dem Deutschlandstart vor 3 Jahren der Fall war, sondern jetzt dann auch für alle. Das heißt, das Standard-Abo, das wird um 1 € auf 10,99 erhöht und das Premium-Abo von 2 € auf 13,99. Also wenn man das Rundum-Glücklich-Paket hat, so das sogenannte Familienpackage, dann kostet es 14 € im
Monat. Was mich tatsächlich doch ein Stück weit irgendwie gewundert hat, auch auf Kashis Blog ja nachzulesen, quasi eine Stellungnahme, ein Statement von Netflix. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Bullet Points, ich habe es gar nicht durchgezählt, aber da ist schon ziemlich viel Begründung drin, was Netflix denn auch alles Tolles macht. Also wie viel sozusagen produzierte Stunden Eigenproduktion in allen möglichen Ländern, wie sozusagen das Angebot über die Jahre verbessert wurde. Das klingt für mich schon auch ein Stück weit, da muss man nochmal ordentlich rechtfertigen, warum man jetzt diese Preise erhöht, oder?
Ich glaube aber am Ende...
Das ist jetzt keinen.
Nee, jetzt ist so ein bisschen vielleicht Aufregung, mal einen Schritt kurz, aber am Ende geht es dann doch weiter. Vielleicht haben die meisten ja eh so einen geteilten Account, dass das dann auch gar nicht so teuer wird.
Ich wollte sagen, ich bin mit einem Kumpel zusammen auf einem Account und der Unterschied ist nicht so gut und die Dienstleistung ist ja einfach mal sehr gut. Und wenn wir beim Journalismus drüber nachdenken, dass wir Geld mit Dienstleistung verdienen wollen, dann sollten wir nicht irgendwie meckern, wenn jemand um 1 € irgendeine Dienstleistung erhöht, die uns im Monat 20 Stunden Spaß bringt oder so.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, das habe ich auch aus den Daten deiner Wohnung am Hand des CO2-Verbrauchs rausgelesen. Du bist ja auch der absolute Serien-Obergeek, oder?
Das stimmt.
Das ist, muss man ja an dieser Stelle auch mal feststellen. So jetzt ganz kurz zum Ende der Serie, hast du gerade so deinen absoluten Favoriten, den du uns empfehlen möchtest?
Ich habe gerade eigentlich einen Negativ-Favoriten. Ich habe mir den Piloten geguckt von Wisdom of the Crowd. Kann man sich total einfach schenken, aber vielleicht top, Discovery, die 3. Folge von der aktuellen Star Trek, das ist so großartig. Die ersten 2 Folgen plätschern ein wenig, die sind zwar gut, aber die 3. geht jetzt mal richtig steil. Also das wird großes Kino.
Also das muss ich auch sagen, ich habe auch am Dienstag die Folge gesehen und mir ist die Spucke weggeblieben. Die 3., genau. Also die ersten beiden kann ich verstehen, dass das die... Es hat ja wirklich, das war endlich mal ein Thema, was man entweder hassen oder lieben durfte. Mhm. Endlich ist mal Meinung, wirkliche Meinung erlaubt in Deutschland. Und bei Folge 3 dachte ich so, also da, wenn da jetzt die Kritiker das noch doof finden, verstehe ich es auch nicht.
Ja, nee, das Ding ist überragend, also echt toll.
Also Star Trek Discovery gucken, Montag gibt es eine neue Folge von uns gibt es auch bald wieder, ne Herr Peller?
Donnerstag, nächste Woche.
Ha, dann bin ich schon sehr gespannt, was wir machen. Und an dieser Stelle sagen wir Marco Maas, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke euch.
Wenn man dich ein bisschen verfolgen möchte auf Twitter, The Maastrix, ne?
At The Maastrix, genau.
Da findet man dann alle heißen Infos von Marco Maas. Das war was mit Medien für heute Abend. Herr Pähler, möchtest du noch was abschließend sagen?
Nein.
Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.